Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Aber du warst ja auch im Urlaub. Hast ja auch viel gespielt, habe ich gesehen.
Ich habe viel gespielt und das war eigentlich nochmal so ein Augenöffner in Form von, wir haben ja eine Gespielt-Folge über die, also eine Urlaubsfolge gemacht. Mhm. Und wir hatten jetzt so diesen typischen Hotelurlaub und da habe ich in der Gespielt-Folge auch, also in dieser Urlaubsfolge auch drüber gesprochen, aber nicht so explizit. Und dieser Urlaub hat es mir nochmal so konkret vor Augen geöffnet, was das bedeutet. Ja, du hast keinen Tisch, großen Tisch in deinem Hotelzimmer. Und das sind dann halt so Sachen wie abends an der Bar, Hotelbar, ja. Das hat also eine Hotelbar, wer die schon mal gesehen, in der Regel haben die auch halt kleine Tische. Und tatsächlich war das der Roll and Ride Urlaub. Also ich habe unglaublich viele Roll and Rides mitgehabt. Und ich würde sagen, ein paar schmeißen wir nachher auch in die Gespielt-Folge. Aber das tatsächlich ist ein heimlicher Gewinner dieses Urlaubs, ist doppelt so clever gewesen.
Also das ist auch ein super Spiel, ne?
So ist es. So
also
ist
ich finde, die ganze Clever-Reihe ist herausragend. Ich finde den vierten tatsächlich mit am schwächsten, aber ich habe die alle auch so häufig gespielt.
Da bist du mir voraus. Ich hatte bisher immer nur das Original gespielt, war damit auch sehr zufrieden und habe dann aber, als ich das doppelt so clever gespielt habe, nochmal gedacht, ach, da hat er sich ja nochmal richtig viel was getan. Ne? Ja. Also mit diesem silbernen Würfel ist das ja, das, also du hast viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, musst noch viel mehr nachdenken. Und das Schöne daran ist, du kannst das überall mitnehmen, Tische ist egal. Ne? Also das lebt wunderbar auf kleinstem Raum.
Du kannst auch in der Schachtel würfeln, problemlos. Ne?
Ja, also passt, war für den Urlaub tatsächlich perfekt gewesen.
Also ich kann da auch nur das, was heißt es, dreimal so clever? Nein.
Dreimal so clever,
also
genau.
Das ist noch mal eine Spur komplexer, finde ich, als der zweite Teil. Also wenn dir der zweite schon gefallen hat, ich finde den dritten nach dem ersten den stärksten. Aber den ersten habe ich auch so häufig gespielt. Da haben wir, glaube ich, doch den ganzen Block weggespielt damals. Ich finde, dass die haben ja auch eine tolle App-Umsetzung, ne, für Leute, die vielleicht manchmal wenig Spielpartner haben. Aber es ist
also super Solo-Spiel.
Ja, auch. Aber es macht einfach Spaß. Also ich muss auch sagen, das ist eine super Reihe. Also auch eine, die sich über Jahre jetzt gehalten hat, die auch irgendwie nie so ganz den Bass von der Jury bekommen hat, meine ich, oder? War irgendein Teil davon nominiert? Ich glaube nicht, ne? Aber in der Szene hat das ja einen relativ hohen Stellenwert. Ich weiß gar nicht, wie.
Ist es so? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich Leute stark darüber habe reden hören.
Also, es war eins meiner ersten Spiele, die wir damals gekauft haben, wo wir wahrscheinlich noch nicht mehr richtig im Hobby drin waren. Und ich weiß auch, dass wir es dann meinen Eltern geschenkt haben und die haben es auch, also die haben es noch mehr gespielt als wir. Ich glaube, die haben sich sogar dann diese Erweiterungsblöcke, wo dann nochmal Zahlen anders liegen irgendwie oder Boni anders liegen, sich geholt. Also das ist schon ein Ding, wo ich sage, da stößt du relativ schnell drauf, wenn du in die Szene reingehst. Vielleicht war es aber auch einfach geschickt vermarktet und durch Ausstellungen in verschiedensten Geschäften vielleicht auch so ein bisschen dahin gedrängt. Aber ich finde es, wie gesagt, also ich finde es ein super Spiel. Also
ich schaue gerade.
Da ist doch auch Wolfgang Warsch, oder nicht?
Das ist Wolfgang Warsch, genau. Und es wurde tatsächlich nominiert zum Kennerspiel 2018.
Ah, ja.
Aber
dann nehme ich alles zurück.
Das war ja und es doppelt zurücknehmen können wir da was, weil das war das Siegesjahr von Quacksalber von Quedlinburg, ebenfalls ja Wolfgang Warsch.
Oh ja, oh, das war ein richtiger Wolfgang Warsch-Jahrgang. Tatsächlich genau. Haben wir jetzt gerade auch ein Wolfgang Warsch-Spiel gespielt. Und zwar das The Same Game, wollte ich jetzt gar nicht groß drüber quatschen, aber war ja auch von einigen ins Rennen geworfen worden für irgendwie Spiel des Jahres Kandidat. So ein Assoziationsspiel, wo man Begriffe sich überlegen muss, die zu bestimmten Kategorien nicht passen und zu einer bestimmten aber schon. Und das ist erstmal ein cooler Kniff. Ich fand's aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu aufgeplustert. Also das in der kleinen Schachtel hätte mir, glaube ich, deutlich besser gefallen. So nimmt es dann doch ein bisschen viel Platz im Regal weg. Ja. Du hattest auch gespielt, ne?
Ja, wir haben es einmal mit der Familie gespielt und da hat das nicht so gezündet. Das würde ich aber dem Spiel jetzt nicht unbedingt ankreiden, weil das dann natürlich mit diesen Begriffen, das zu erklären, gerade unseren Kindern,
das ist kein Familienspiel.
Hat nicht so ideal geklappt. Genau, und das denke ich auch, dass es nicht am Spiel lag, sondern einfach falsche Audience. Daher muss ich dem nochmal eine Chance geben außerhalb dessen.
Also wir haben die Basis, dieses Basislevel gespielt, das fand ich tatsächlich viel zu einfach und danach wurde es schon ganz schön knackig. Wir haben es, glaube ich, 3-mal gespielt, hatten auch unseren Spaß, aber ich bin mir auch sicher, das wird auch nicht ewig in meiner Sammlung bleiben. Das ist so ein Ding, das jetzt nicht ein Evergreen in der Familienrunde wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber für so ein paar Runden, warum nicht, war jetzt irgendwie im Angebot gewesen. Da hatte ich dann mal zugeschlagen. Ja, aber Wolfgang Warsch, guter Autor. Haben wir auch vergessen bei unserer beste Autorliste.
Ja, aber den hätte ich dort auch noch nicht erwähnt, weil ich da gedacht hätte, da fehlt noch ein bisschen mehr Masse. Oder so also ein bisschen mehr.
Aber ganz schön diese die Clever-Reihe und auch. Und auch Quacksalber und auch das Quacksalber Junior und so weiter. Das, also der hat es auch drauf, der Typ. Das kann man nicht anders sagen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich mag sogar auch Tavernen vom tiefen Tal sehr gerne.
Ja. Ich sehe gerade, wir tun dem Spiel komplett Unrecht. Ne? Also ganz schön clever ist auf Platz 178 bei BGG. Das ist für ein kleines Absackerspiel immens hoch.
Ja.
Bei einer 7,6 bei BGG. Auch extrem hoch für einen Absacker. Und das würde sagen, da haben wir dem Spiel jetzt ein bisschen Unrecht getan. Ist halt schon was älter. Ja, ne? Dadurch gerät es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit, aber wie du ja auch schon festgestellt hast, das hat das Alter merkt man dem Spiel erstmal nicht so an.
Nee, und werde jetzt, also tatsächlich, wo du es gerade nochmal gesagt hast, also Clever hoch 3 ist. Wird just in diesem Moment auch gerade gekauft, weil also auch das doppelt so clever hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Gerade auch zu zweit war das tatsächlich auch sehr schön. Also wirklich auch so hingehend, dass wir haben wirklich dann relativ viele Partien dort auch gespielt. Und bis zu dem Punkt, wo man dann guckt, okay, Moment, dann hat der andere, kriegt jetzt aber die 3 und die würde ihm nochmal richtig viele Punkte bringen. Also kann ich doch den
anderen. So fies habt ihr gespielt, okay.
Also das ist schon so ein bisschen schaust oder so, jetzt nehme ich nochmal den, dann kriegt er gar keinen Würfel und ja.
Ja, klasse. War,
hat viel Freude bereitet. Weil du gerade noch das Partyspiel hier erwähntest,
das Same Game
vom Wolfgang. Ja. Da fiel mir noch ein, dass ich ja von dir Wavelength mal.
Ach, stimmt, das hast du mir abgekauft. Das hast du schon gespielt.
Das habe ich dir abgekauft, ja. Und deshalb wollte ich kurz das in die Runde werfen, denn ich habe es damals auf meine To-Play-Liste, To-Haben-Liste gesetzt, aufgrund des Shut Up and Sit Down Reviews. Die waren da sehr begeistert von. Und ich würde mittlerweile sagen, also das war nett. Aber ich würde ja sagen, dass Top 10 das total abgelöst hat.
Also ich fand Wavelength, was ist denn der deutsche Name gewesen? Habe ich schon wieder vergessen.
Wellenlänge? Nee. Es steht hier, aber es ist falsch im Regal, deshalb ich will jetzt nicht aufstehen gucken.
Wavelength heißt es auf Englisch. Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen öde. Auch dieses, wie trifft man das? Da waren viele Kategorien, da war es auch so ein bisschen. Also entweder zu eindeutig oder so. Also es kam nicht so eine Partystimmung auf, so dass man diskutiert hat oder so, sondern ja.
Spektrum.
Ja. Sondern es war so, ja.
Ja, genau. So, also du beschreibst es genau, das ist es so, ja, ungefähr hier
das
wahrscheinlich.
Das ist Top 10 in unspektakulär.
Und du hast keine Diskussion. Und wir haben tatsächlich kurz darauf dann nochmal Top 10 gespielt. Und das ist so viel besser. Und es ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Aber du hast ja auch diese Range von einem Bereich, von einem Themengebiet, den man dann treffen muss. Du kannst es dir jetzt nicht aussuchen. Und hast natürlich selber nochmal diesen kreative Element bei allen Beteiligten. Ja. Nicht nur bei dem einen, der das quasi aussucht, dir irgendwas zu überlegen. Ne? Und das ist halt, also gefühlt gibt es mit Top 10 eigentlich keinen Grund, Wavelengths zu spielen. Also, falls du es kaufen möchtest, ich würde es dir nochmal günstig anbieten.
Das ist klar, nee, danke. muss nicht. Ich bin es ja zum Glück losgeworden. So wie ein anderes Spiel auch, über das du sprechen wolltest. Ich verkaufe dir gerne Spiele, also wenn schlag gerne zu.
Ich wollte gerade sagen, da kommen noch einige. Da bin ich aber froh, dass ich das von dir erworben habe.
Ein Spiel des Jahres Kandidat erst gewesen, aber dann irgendwie doch nicht, kann man sagen. Also von der Community als ein Spiel des Jahres Kandidat, wir haben ja schon vorher gesagt, nee. Jetzt können wir wieder.
Gab es an dieser Stelle jetzt eigentlich schon das Intro? Oder
nee, eigentlich noch nicht. Jetzt? Nee, das stimmt, ja.
Also dann kommt es jetzt ja recht spät oder du hast es jetzt schon vorher.
Nee, wir machen es jetzt. Komm, wir mussten ja auch erstmal wieder reinkommen, eine Woche Pause. Ne, und so. Ja, Harmonies. Genau, das war ja.
Apropos noch kurz dazu, ne? Eine Woche Pause nochmal, würde ich sagen, Entschuldigung an die Hörer. Ja. Wir hatten es geplant, nochmal eine Folge zu machen vor meinem Urlaub, jetzt 2 Wochen weg gewesen. Und das hat nicht geklappt, ne? Es hat nicht sollen sein.
Und jetzt haben wir Besserung versprochen und werden das jetzt anders machen und nehmen jetzt hier schön eine gespielt Folge auf. Aber Harmonies, war ja eigentlich so ein obvious Kandidat von der Community. Also viele, die man so gefragt hat, waren so, ja, Harmonies wird nominiert. Ich habe ja schon in unserer Orakel-Folge gesagt, sehe ich nicht so. Wäre auch irgendwie jetzt falsches Signal, weil es schon wieder ein Plättchen-Legespiel. Und ich sehe es auch weitaus schwächer als Cascadia, bin ich mal auf deine Meinung gleich gespannt. Aber tatsächlich ist es natürlich auch einfach nachher zu sagen, guck mal, ich habe es gesagt hier in der Orakelfolge und so, wir haben uns ja mit allen anderen Tipps völlig verhauen. Aber das habe ich gewusst. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, wie hat es dir gefallen?
Also Harmonies, du hast ja schon mal angedeutet und es wird auch, glaube ich, überall erwähnt, der Vergleich mit Cascadia. Ne? Und jetzt muss man natürlich erstmal sagen, Cascadia, das ist natürlich schon, ich glaube, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig, das ist schon erstmal ein verdienter Spiel des Jahres Kandidat und generell, das ist so ein Spiel, was wird auch noch lange Zeit bleiben.
Ja.
Das ist so zeitlos, das hat einfach sehr tolle Mechaniken, daher ist das erstmal ein harter Vergleich für das neue Harmonies, was hier anfängt. Kurioserweise, beide Spiele haben wir mit im Urlaub gehabt. Und für meine Frau kannte Cascadia natürlich noch nicht.
Aha.
Also, was heißt natürlich? Also sie kannte es noch nicht. Und da kommen wir gleich zu. Kurz zu Harmonies. Die Ähnlichkeiten bei dem Spiel sind, also von der Mechanik hat es 2 Besonderheiten. Das eine ist so eine Art Suhl-ähnlicher Auswahlmechanismus von Steinen. Man sucht sich immer 3 Landschaftssteine aus. Das können ist ein Fluss, das sind Bäume oder eine Stadt oder Gebirge. Diese geben dir auch nachher entsprechend Punkte, je nachdem, wie du sie auf deiner Karte anbaust. Die Besonderheit bei dem Spiel ist, dass es einen Unterschied gibt, wie hoch du diese Steine bauen kannst. Du hast quasi ein 3D-Element. Also nicht nur setzt du auf ein Feld einen Baum, sondern du kannst auch einen Baum auf Stufe 1, 2 oder 3 haben. 3 ist das Maximum. Und das gibt dem Ganzen generell so einen 3D-Charakter. Und dieser 3D-Charakter ist für die zweite Mechanik relevant. Das ist nämlich, dass du Tierkarten dir aussuchst aus einer Auslage. Und diese Tierkarten, das ist dann ein Hamster, Hamster ist es tatsächlich gar nicht, aber ein Biber oder sowas. Und der Biber braucht 2 Wasserfelder links und rechts und in der Mitte einen 2-stöckigen Baum. Ich erfinde das jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt so korrekt ist. Und dann darfst du auf den Baum ein Steinchen legen von dieser Biberkarte und kannst dadurch Punkte machen, so ganz, ganz grob gesagt. Ne? Jeder kann sich das besser wahrscheinlich auf YouTube nochmal anschauen. Und daher entsteht aber auf jeden Fall dieser Vergleich mit Cascadia, dass du quasi eine Landschaft aufbaust, dass die dir Punkte gibt und dass du irgendwie versuchst, Tiere, bei Cascadia sind es ja wirklich diese Chips und hier sind es repräsentativ, diese Steinchen dort hinlegst, um dir Tiere hinzusetzen, die dir Punkte geben. So, also vorab, uns hat es bis dato sehr gut gefallen und hätte auch aus, weiß ich jetzt nicht die Spiel des Jahres-Diskussion nochmal, aber mal auch schauen, wie lange es bleibt. Also Cascadia hat ja einfach generell mal den Vorteil, dass es im Englischen sagt man immer so schön Test of Time, ne, dass man sagt, das ist gekommen, um zu bleiben, das werden wir noch, das wird jetzt nicht verschwinden. Aber das Harmonies hat für mich einen sehr, sehr schönen Vorteil im Vergleich zu Cascadia, wenn ich das spiele. Und ich beschreibe das mal so, bei Cascadia, du deckst bei Cascadia, ich beschreibe Cascadia jetzt nicht, da gehe ich einfach davon aus, dass es jeder kennt, der jetzt diesen Podcast hört. Du hast halt diese Tierkarten, je nachdem, wie du die Punkte hast, ne, die fünf unterschiedlichen Tierkarten. Und in dem Moment fängst du dir eigentlich an, eine Strategie zu überlegen, wie du die Tiere einbauen willst. Ne, dann hast du den Hirsch im Kreis und dann gibt es den Fuchs, der besonders viele, und dann denkst du, ah, der Fuchs muss da in den Kreis rein vom Hirsch oder was auch immer. Und diese, und dann gerade bei den ersten Steinen guckst du noch so ein bisschen und dann exekutierst du eigentlich diese Strategie, die du dir vorher überlegt hast, immer durchweg, durch den Rest des Spiels. Du bist natürlich immer, dann hast du ein paar Sachen, wo du dich anpassen musst, weil dann eben nicht die passenden Kombinationen kommen. Aber generell hast du dir so eine Vorstellung, wie es die bestmöglichen Punkte gibt. Dann musst du natürlich mit den Gebieten immer ein bisschen schauen und so weiter. Bei Harmonies ist das Gegenteil, dass du eigentlich jeden Zug neu überlegen musst, weil neue Karten hinkommen und du quasi immer überlegen musst, wie baue ich jetzt das Puzzle dort am besten ein. Plus, es ist von, es gibt jetzt nicht, dass du sagen kannst, okay, ich mache auf jeden Fall das, das und das, sondern du schaust halt immer, was kommen für neue Karten, für neue Tierkarten, welche passen am besten da zusammen. Und diese Überlegung einfach, dieses Puzzle, was du baust, wo du jeden Zug neu überlegen musst, hat mir sehr gut gefallen. Und in der Momentanaufnahme von heute, wo ich, weiß ich nicht, 40, 50 Cascadia-Partien gespielt habe und jetzt 10, 12, was weiß ich, ja, Harmonies-Partien, sowas, dann ist, würde ich momentan Harmonies Cascadia vorziehen. Ne? Aber das
momentan, weil es halt frischer ist.
Momentan, genau, auch, ne? Weil es auch frischer ist. Richtig, richtig, genau. Wenn ich jetzt objektiv irgendwie Punkte vergeben müsste, würde ich auch Cascadia. Aber es ist erstmal aus unserer Sicht ein sehr schönes Spiel. Das Spiel hat zwei Nachteile. Und eines haben wir durch eine Hausregel relativ schnell korrigiert. Und zwar Nummer eins ist, dass es passieren kann, dass dort Tiere liegen, die keinem was bringen. Mhm. Und da haben wir tatsächlich gesagt, dass ähnlich wie bei Dune, also wir, wenn wir bei der Dune spielen, haben wir schon immer diese Regel genutzt.
Ja. Ne, das, die Sandwurmregel.
Genau, und ähnlich da haben wir die quasi in einer Reihe angeordnet und wenn keiner sich für eine Tierkarte entscheidet, kommt in seiner Runde, kommt immer die am weitesten links liegende weg und dadurch hast du eine bessere Rotation durch die Karten und bist sozusagen nicht ganz so, und das ist der größte Nachteil, glücksabhängig von den Karten, weil das kann halt schon passieren, dass du besonders gute Kombinationen kriegst, die so gut aufeinander passen, dass es schwierig ist für den Gegner, das einzuholen. Nichtsdestotrotz ist es dennoch immer ein sehr schönes Puzzle. Das ist, also in der krassen Form passiert es auch, glaube ich, eher selten. Und einfach diese Überlegung, wie baue ich die Teile ein, was passiert, immer dieses große Puzzle, immer neu denken, okay, was kann ich da noch machen, wann beende ich das Spiel, hat bei uns für sehr viel Laune gesorgt. Aber jetzt bin ich gespannt, warum du sagst, das ist nicht so.
Aber zuerst, Cascadia, würdest du auch sagen, du spielst trotzdem weiterhin auch gerne. Weil ich finde das natürlich immer schwierig. Dass, also das war so, also gerade bei Harmonies ist es mir aufgefallen. Harmonies ist auf den Markt gekommen und alle, ja, das löst Cascadia ab, ist Cascadia-Killer.
Ach so, nee,
und das würde ich jetzt nicht. Ich finde das immer schwierig. Also man kann ja Spiele gerne miteinander vergleichen, aber ich kann doch auch beide mögen, theoretisch. Ja, ist überhaupt gar kein Problem, wenn ich gerne Plättchen-Legespiele spiele. Ja. Ich habe zum Beispiel auch Nova Luna und Framework zu Hause. Spiele ich zwar beide nicht gleich häufig, aber ich finde beide gut. So. Aber das heißt ja nicht, dass das eine das andere direkt abgelöst hat. Und Framework und Nova Luna sind definitiv näher beieinander als Cascadia und Harmonies. Jetzt zu deinem,
also das sind auch komplett, wie gesagt, auch unterschiedliche Spiele. Also die haben wirklich nur miteinander
das Naturthema, ne, so und auswählen,
genau,
und ein bisschen hinpuzzeln, ja, aber.
Ne, du hast halt eine Landschaft, die du irgendwie baust, ne? Bei Harmonies ist es ja auch ein limitiertes Feld und machst Punkte durch Tiere und machst Punkte durch die Landschaft. Ja, und musst ein bisschen gucken, wie du die anordnest. Ne? Das ist natürlich, aber sind schon auch vom Spielgefühl andere Spiele, mal abgesehen davon, dass Harmonies auch nochmal schneller geht, eine Partie. Mhm. Ja, aber ich kann auf jeden Fall, würde ich sagen, das lohnt sich, zu holen.
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich, es dir verkauft zu haben. Also ich kann das Spiel auch gar nicht haten. Das Spiel macht, glaube ich, vieles richtig.
Schade.
In meiner Erstpartie, muss ich sagen, war ich auch recht, ich will jetzt nicht sagen begeistert, aber ich dachte so, ach ja, ist ja erfrischend. Und dann hatte ich es tatsächlich einmal beim Spieletreff mit und dann haben wir es da gespielt und wir merkten so, oh, also so wirklich Stimmung kommt hier auch überhaupt, also was heißt Stimmung, ne? Aber das Spiel hat nicht so eine, also das hat mich nicht gekickt. So, ich kann das gar nicht so beschreiben. Es war für mich einfach nicht spannend. Wo ich bei Cascadia irgendwie schon dieses Puzzeln ganz interessant finde und auch gerade bei Cascadia dieses, ich muss mich schon mit den anderen ein bisschen vergleichen, was die Gebietswertung angeht. Wer hat am meisten Wasser oder so? Und dann muss ich mir überlegen, nehme ich jetzt das und verzichte dafür auf mein Tier? Oder also da gibt es so ein bisschen auch mehr Konfrontation als bei Harmonies. Was ich jetzt aber erstmal per se nicht schlecht finde. Aber
genau, kann man erstmal sagen, bei Harmonies gibt es null, also fast null. Dass man, kann man nochmal gucken, was braucht der andere vielleicht für Steine? Okay, die bleiben dann vielleicht nochmal eine Runde liegen. Aber die Größe der Landschaften bei Cascadia hat deutlich mehr. Es ist ja auch nicht das ultra interaktive Spiel, aber du hast zumindest ein bisschen was, dass du eben schaust, okay, ja, der hat jetzt vier Flüsse. Ich habe auch vier, wenn ich jetzt einen nehme.
Ja, und du hast ja auch bei Harmonies so eine ähnliche Wertung. Du hast einmal die Tiere, die du wertest, und einmal deine Landschaft nach gewissen Sachen. Aber ich finde diese Landschaftswertung einfach nicht so spannend wie bei Cascadia. Und auch die Tierwertung nicht, ehrlich gesagt. Also es generell catcht mich das Ganze nicht so. Dazu kommt noch, dass ich die Optik tatsächlich sehr hässlich finde. Da bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten.
Ja, da bist du auf jeden Fall. Also es sieht so schön aus.
Nee.
Auch die Steine sind so schön gemacht.
Ja, die Steine
das
sind
also
nett.
Wirklich auch dieses. Also wenn du es nachher aufbaust, das sieht einfach so schick aus.
Nee, also bin ich nicht so. Also gerade diese Tierdinger, die sehen ganz nett aus, aber es sieht auch, also das kann nichts, also wirklich gar nichts für mich in Richtung Cascadia. Also Cascadia hat so schöne Illustrationen auf diesen Tierkarten drauf und auch auf den Plättchen. Da stinkt Harmonies komplett ab. Also wenn es mir dann auch nicht optisch überzeugen kann, ich habe es jetzt mit einer 6 von 10 hier bewertet und ich würde auch sagen, das ist auch in Ordnung. Das ist kein schlechtes Spiel. Ich würde das auch mitspielen, aber es catcht mich nicht. Es ist nicht so der Kick da, dass ich sage, boah, ich will das jetzt nochmal spielen und nochmal spielen, so wie das bei Cascadia auch der Fall war. Und ich bin damit ja ziemlich alleine, also es finden ja nicht so viele Leute schlecht. Ich finde es ja auch nicht schlecht, aber ja, kann ich mitleben. Hat mich tatsächlich dann einfach mal nicht überzeugt. Kann man nichts machen.
Ja, schauen wir mal. Wir schauen mal gegen Ende des Jahres, ne, wo Harmonies da bei dir dann doch nachher am beste Spiel 2024 sein wird, wenn du noch mal zur Erkenntnis kommst.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Aber erzähl doch lieber von einem der schönen Spiele, die du
gespielt hast. Achso, ich wollte gerade mit dem nächsten Flop. Nee. Okay, dann höre ich.
Mit dem nächsten was?
Mit dem nächsten Flop weitermachen. Nee, dann komm. Dann mache ich ein Spiel, wo ich sage, ich muss hier den Thomas vertreten, der auch heute nicht dabei ist. Aber ein Spiel, auf das ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe, dass ich mit dem Thomas drüber quatschen kann. Und es leider jetzt nicht geklappt hat, aber ich dachte, ich muss es jetzt erwähnen, weil es mir unheimlich gut gefällt und es etwas komplett Neues macht. Und wer weiß, vielleicht spielen wir das ja irgendwann mal. Wer weiß das schon? Es geht um ein Coin-Game. Hast du davon schon mal gehört? Was?
Ja, Coin der heißt? Thomas wirft ja mit solchen Namen manchmal um. Aber du wirst es mir jetzt gut erklären.
Genau, es geht quasi in Coinspielen um eine Art Aufstandsbekämpfung, also eine sehr asymmetrische Geschichte. Ein bekanntes, was ich gespielt hatte, war Cuba Libre, wo man quasi auch diese kubanische Revolution so ein bisschen auch und die Niederschlagung von dem Ganzen. Und den verschiedenen Mächten, die da auch involviert waren, mit nachspielt. Und jetzt haben wir aber, weil wahrscheinlich du bist auch so jemand, der sagt wahrscheinlich, boah, mir ist das doch ein bisschen zu krass auch vom Thema. Es gibt auch es gibt viele die jetzt, sag ich mal, ein Kriegssetting natürlich haben oder ein, ne, es ist halt eine Aufstandsbewegung. Der Begriff Coin bedeutet Counterinsurgency und ist halt auch ein militärischer Begriff. Zur Bekämpfung von Aufständischen ist das eine Militärtheorie. Und GMT Games, die ja auch bekannt sind für diese historischen Spiele, haben sich jetzt aber ein Setting genommen, wo keiner mehr sagen kann, okay, da kann ich ein Coin Game aber nicht spielen. Also und zwar geht es um A Jest for Robin Hood, ein Zwei-Personen-Coin-Game. Man könnte auch sagen, das Einsteiger-Coin-Game, wo einer Robin Hood und seine Kumpanen spielt und der andere den Sheriff und seine Schergen. Jetzt habe ich, glaube ich, verdreht, ne? Ist auch egal, wer da gut und böse ist.
Man weiß, was gemeint ist.
Man weiß, was gemeint ist. Ich glaube, die meisten werden jetzt eher auf Seite von Robin Hood sein. Ne? Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen, wie auch immer. Und der böse Sheriff. Aber nichtsdestotrotz ist es klar, okay, Robin Hood ist definitiv in Unterzahl, gilt als Aufständischer quasi. Und der Sheriff versucht, sie natürlich irgendwie wieder in die Schranken zu weisen. Und ja, es hat sehr, sehr viele Mechanismen, die Coin-Game typisch sind. Damit will ich euch jetzt überhaupt nicht langweilen. Wenn ihr Coin-Game interessiert seid, werdet ihr davon sowieso schon gehört haben. Von daher gehe ich mal so kurz darauf ein, warum das Spiel spannend ist. Und das erste ist die Action Selection, die wir haben. Wir haben jeder 3 oder 4 Möglichkeiten in Aktionen zu machen. Das eine sind sogenannte Plots und das andere sind Deeds. Ich kann mich in einer Runde entscheiden, möchte ich einen einzigen Plot ausführen, möchte ich das Event ausführen oder möchte ich beliebig viele Plots und eins von diesen Deeds ausführen. Also habe verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Der Clou ist aber, setzt der eine Spieler seinen Spielstein quasi auf. Das Event ist das Event auch für den anderen gesperrt. Der kann das also quasi nicht mehr benutzen. Und die Events sind auch unterschiedlich stark natürlich für die Personen. Manche Events bringen auch nur einem Spieler irgendwas. Und dann muss ich natürlich abschätzen, weil je nachdem, wo ich mich hinstelle, bin ich in der nächsten Runde als erstes dran. Habe ich so viel zu tun, dass sich das lohnt, weil ich muss meine Aktion auch mit Geld bezahlen? Oder möchte ich vielleicht in der nächsten Runde darauf hoffen, dass ich vielleicht ein Event habe, was bringt? Robin Hood versucht natürlich, die Leute auszunehmen und versucht, Camps aufzubauen, vor dem Sheriff wegzulaufen. Und der Sheriff möchte natürlich Robin Hood fangen und seine Kumpanen möchte aber auch die Lieferungen für den nach Nottingham transportieren. Und es ist so eine Art Tauziehen der Siegpunkte. Das heißt, wer als erstes 5 Siegpunkte hat am Ende einer bestimmten Phase, der gewinnt das Spiel, aber die sind quasi, wie soll man das sagen, so Tauzi-mäßig. Also wenn ich einen Punkt mache, ziehe ich dir erstmal einen Punkt von deinen wieder ab und verschiebe den Siegpunktmarker in meine Richtung. Das kennt man aus anderen Spielen natürlich auch schon. Es geht um Area Control, es geht um ein bisschen um Bluffen natürlich, hohe Asymmetrie. Und ich muss sagen, gerade auch durch die Events kommen auch wieder Sachen rein, wo ich sage, ja.
Hohe Asymmetrie heißt in der Form von Root oder
weniger? Ja, schon. Also nicht in Form von Root, dass wir komplett unterschiedliche Mechanismen haben, aber die Aktionen, die wir machen können, sind komplett unterschiedlich. Ja, also unsere Plots sind komplett unterschiedlich. Der Sheriff möchte patrouillieren, der möchte Sachen vielleicht wieder zurück einnehmen und so weiter. Und Robin Hood will natürlich irgendwie versuchen, die Leute vom Sheriff auf seine Seite zu ziehen und so weiter. Also es ist wirklich, man muss beide Seiten erstmal lernen. Das ist dann ähnlich wie bei Root. Bei Root musst du eigentlich auch beide oder alle teilnehmenden Fraktionen verstehen, um das Spiel gut zu können. Und hier ist es genauso. Aber hier sind es halt nur 2.
Wie bei Rebellion?
Ja, könnte man sagen. Ja, ich würde auch sagen, das ist gar nicht so ein schlechter Vergleich. Ja, von der Asymmetrie würde ich sagen, ist es schon wie Rebellion. Ne? Der eine möchte, der eine ist so ein bisschen übermächtiger, hat viel Einfluss und der andere ist eher so der Underdog. So könnte man das hier auch beschreiben und generell auch in den Coin-Games. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt echt einige Male gespielt und ich habe echt Gefallen daran gefunden und muss sagen, ich habe auch richtig Bock, das noch weiter zu erkunden, weil es auch wirklich spannend ist. Es ist sehr einzigartig, wenn man noch keine Coin Games gespielt hat, aber es ist genau das Spiel, womit du starten möchtest, weil die Anleitungen sind eh schon immer bei GMT, als würde man eine Masterarbeit durchlesen. Nee, die sind tatsächlich auch so mit 1000 Unterpunkten und so. Das ist wirklich krass. Wir haben auch ein anderes in der Zeit gespielt. Da haben wir tatsächlich 3 Stunden Regeln gelesen. Das ist hier nicht so. Also hier würde ich sagen, es ist ein hohes Kenner- bis niedriges Expertenniveau. Ich könnte dir das Spiel in einer halben Stunde erklären, sagen wir es mal so. Und das macht das Spiel richtig gut. Das runterzubrechen, was in anderen Spielen viel, viel komplizierter ist, und das in ein frisches Setting reinzupacken, was auch Leute nicht mehr abschreckt, wo man vielleicht dann auch mehr Leute für begeistern kann und sie dann in dieses Genre locken kann. Ich habe auch ein anderes Coin Game mittlerweile zu Hause. Da müsste man sich dann irgendwann mal daran wagen. Aber ich merke einfach, wie viel Potenzial noch in diesem Spiel steckt und wie wenig gut ich dieses Spiel bisher schon erst spielen kann, weil du ja auch beide Fraktionen immer spielen musst, um irgendwie besser zu werden.
Du würdest aber schon wahrscheinlich sagen, dass es nicht das typische GMT-Game ist?
Doch, doch, doch.
Ah, okay.
Also was heißt typisches GMT-Game? Das ist eine gute Frage. Was ist ein typisches GMT-Game? Wahrscheinlich denkst du an Gleichgewichte, Schreckens und sowas. Also,
nee, tatsächlich gar nicht. Also, das hätte ich auch vielleicht auch, also ja, auch. Ne? Also komplex, 3-4 Stunden Spielzeit.
Nee, egal, das nicht.
Sehr
ja.
historisch angelehnt, mit einem hohen Grad an historischer Treue, Authentizität.
Nee, das würde ich sagen, ist es dann nicht. Also ich würde sagen, die erste Partie haben wir so eine Stunde 15 gespielt. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, sind wir eine halbe, dreiviertel Stunde durch. Dadurch, dass das Spiel auch eine variables Ende hat, du spielst ja nicht unbedingt alle Runden durch, sondern bis jemand gewinnt. Es hat viele Mechanismen, die man von GMT gewohnt ist. Ne? Dieses Punkte-Tauziehen kennen wir ja auch aus Gleichgewicht des Schreckens zum Beispiel und auch aus vielen, vielen anderen guten Spielen. Es hat auch diese Marker, diese ganz typischen GMT-Marker natürlich dabei. Ich würde sagen, ja, wenn du mit GMT-Games nichts anfangen kannst, dann würde ich auch sagen, ist das Spiel auch nichts für dich. Wenn du aber sagst, so generell interessiert mich das, aber bisher hat mich der historische Kontext so ein bisschen abgeschreckt oder so, dann ist das wiederum was. Ne? Und da, glaube ich, findet es jetzt auch eine Zielgruppe. Es hat auch bei BGG eine 8,1, war jetzt auch sehr, sehr lange in den Top 50, teilweise auch in den Top 10 der gehyptesten oder ja, der aktuellen Hotness-Liste bei BGG.
Ja.
Und ich glaube, dass sich das auch in der Community sehr groß hält. Ich habe auch einen Freund von mir, der auch zur Messe tatsächlich wieder zu uns kommt. Bin mal gespannt, was er mitbringt. Aber der ist auch auf so Coin-Servern unterwegs. Also der ist richtig deep in diese Coin-Szene reingegangen, weil ihm Cuba Libre eben auch so gut gefallen hatte. Und er sagte auch, die Szene feiert dieses Spiel komplett. Und da reden wir von Leuten, die vielleicht auch nur Coin-Games spielen, ne, oder nur GMT-Sachen spielen. Und selbst für die, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, aber es ist genau das Spiel, um die Leute in dieses Genre reinzuholen. Und das ist so gut, ne, dass du es dann damit schaffen kannst.
Letzte Frage vielleicht dazu. Ich spiele das, ich kaufe es mir, es gefällt mir. Was würdest du sagen, wäre das zweite Spiel, welches ich mir hole, wenn ich in diese GMT-Games-Reihe Coin oder Coin-Games eher...
Also GMT ist sowieso immer Gleichgewicht des Schreckens. Ne? Da habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist auf jeden Fall eins der besten Spiele überhaupt. Aktuell auf jeden Fall Top 5 bei mir. Und wenn man sagt, so Coin-Games, so dieses Counter-Insurgency, dieses Aufständische gegenübermacht, gefällt mir, was du auch gesagt hast, ja, richtig gesagt hast, auch wie, ein bisschen wie Star Wars Rebellion, diese hohe Asymmetrie, das fühlt sich auch nicht immer ganz fair an. Dann würde ich sagen, kommt es natürlich darauf an, was hast du für Spielergruppen. Ich habe selber ja noch nicht so viele gespielt. Wenn es zu viert sein soll, dann auf jeden Fall Cuba Libre. Das fand ich extrem gut. Vor allen Dingen gibt es da eine sehr gute Dokumentationsreihe auf, ich glaube, Netflix war es, wo, ich glaube, es war aber auch so mit ZDF, aber ich bin mir nicht sicher, wo man auf jeden Fall mehr über die Geschichte erfahren hat und es sehr, sehr faszinierend ist, wie detailgetreu dieses Spiel ist. Und wenn du ein Zweier-Personen-Spiel da möchtest, habe ich mir jetzt The British Way gekauft. Das ist so das Zweier-Coin-Game. Das habe ich allerdings noch nicht gespielt. Also das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber da
wollen wir das natürlich nicht empfehlen.
Da sind tatsächlich, glaube ich, sogar 4 Spiele in einem drin. Also Das ist auch wieder richtig krass. Ja, also ich glaube, da wird man fündig, aber ich würde sagen, das Spiel bietet erstmal 10 Partien und dann hast du das Spiel erstmal richtig drauf, weil du dann weißt, wie du taktisch vorgehen musst, würde ich behaupten. Ja, also ich bin noch nicht komplett durchgestiegen.
Ja. Hört sich interessant an. Ich passe dennoch.
Das dachte ich mir. Mit wem willst du es auch spielen? Ne?
Also tatsächlich glaube ich, dass ich ja mit meinem Freund, wo wir immer Ringkrieg spielen, dass das hört sich so ein bisschen an, als ginge das in eine ähnliche Richtung. Mhm. Also Ringkrieg ist ja das bessere Rebellion.
Ja, das einfach. Haben wir ja schon mal gesagt, dass ich das mich mir vorstellen kann, weil es ja Herr der Ringe ist.
Ja, nee, weil es einfach das, also mechanisch das bessere, also jetzt, das Fass wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Also Rebellion ist das zugänglichere Spiel und ich würde niemandem raten, Ringkrieg zu spielen, weil das super nervig ist von den Regeln. Aber wenn du es einmal drauf hast und zu zweit bereit bist, da reinzugehen, also du brauchst auch eigentlich den gleichen Spielpartner. Mhm. Bei Rebellion würde ich sagen, muss das nicht unbedingt der Fall sein. Dann ist Ringkrieg das bessere Spiel, aber zugänglicher und deshalb auch, glaube ich, mittlerweile erfolgreicher ist Rebellion natürlich.
Erfolgreicher würde ich widersprechen, das glaube ich nicht.
Erfolgreicher in Form von BGG-Ranking.
Echt? Meinst du, dass das mehr Leute aktiv spielen als Star Wars Rebellion? Das glaube ich nicht.
Nein.
Moment, ja, aber es ist ja dann höher.
Star Wars Rebellion spielen mehr Leute als Ringkrieg, ist meine Aussage.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist definitiv so.
Also auch, wahrscheinlich mit einem größeren
mit
Abstand,
Recht,
könnte ich mir
auch sagen.
Das eher nicht. Aber
gut, was hast du denn noch mitgebracht, hör mal?
Ja, was brauchen? Wollen wir ein Spiel haben, wo wir einer Meinung sind oder eben eher nicht?
Ja, du weißt doch gar nicht, wie meine Meinungen sind, oder?
Ah, ich glaube, sie zu kennen, weil wir unterhalten
ja,
uns ja auch
so ein bisschen. So ein bisschen. Was, ja, ein wobei, und, wobei ich meine Meinung oder so. Also ich glaube, meine Meinungen sind bei beiden Spielen anders als deine. So insgesamt. Such dir was aus.
Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Spiel an, welches auch ebenfalls sehr gehypt ist. Aber apropos gehypt, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber momentan ist ja, und darum geht es nicht, ist ja der Hype-Titel Arx.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Und,
ich habe mal auf eBay Kleinanzeigen die Tage geschaut, da findest du ja gar nichts, aber 5 Gesuche, das ist immer ein Zeichen dafür.
Das ist hyped, ja.
Aber das ist momentan super hyped. Ich bin da mittlerweile, früher war ich immer so, das musst du dir jetzt irgendwie besorgen, egal wie teuer, so schnell wie möglich, das ist Gott sei Dank vorbei.
Nee, wir warten einfach, ich glaube, zur Messe würde ich sagen, so Quartal 3, Quartal 4 soll es, glaube ich, auch komplett rauskommen und so lange können wir warten. Das ist so. Ja, das schaffen wir. Und dann ist es nämlich auch zum erschwinglichen Preis da.
Genau, und dann bezahlst du da nicht ein Vermögen. Ja. Dennoch ein anderes gehyptes Spiel, was sehr die Runde gemacht hat, schon vor vielen, vielen Jahren als Computerspiel und jetzt als Brettspiel, ist Slay the Spire, the Board Game.
Eins der besten Computerspiele, finde ich. Videospiele.
Absolut. Es ist ein und glaube ich auch ein unglaublich erfolgreiches Computerspiel. Es ist Roguelike, Deckbilder. Ich würde einfach mal voraussetzen, dass der eine oder andere das vielleicht schon mal gespielt hat und kennt. Wir beide mögen es. Also ich finde es ebenfalls sehr gut. Habe es jetzt nicht so exzessiv gespielt. Ich habe es mit allen 4 mal zu Ende gespielt und that's it.
Ja, ich auch.
Und da ist eben jetzt vor kurzem das Brettspiel rausgekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dein Gedanke war, meiner war es auf jeden Fall nach dem Motto, braucht es das jetzt als Brettspiel? Das ist doch eigentlich ein super gutes Kartenspiel schon in Videoform, was mir einfach alles erleichtert. Also das hat ja ein unglaublich schnelles Pacing, auch als Videospiel.
Unfassbar schnell.
Schon mal Spoiler, als Brettspiel übrigens auch. Für das, was es ist. Und da eben mein erster Gedanke, muss man das haben? Und dann, aber notgedrungen hier durch den Podcast.
Ja, natürlich, nur der Podcast.
Gut, da muss man uns, dann muss ich, man muss ja mitreden können. Und dann habe ich mir das gekauft.
Das war übrigens, kurz eingeworfen, das war übrigens genau der Grund, warum ich es nicht bei Kickstarter gebackt habe. Weil ich gesagt habe, das ist schon ein sehr hoher Preis. Warum brauche ich das als Brettspiel? So. Und
ja.
Ja, und jetzt, ich glaube, wir sind beide mittlerweile der Meinung, dass man sagt, das Brettspiel ist schon, also das hat schon, ich will jetzt nicht sagen gebraucht, also das braucht jetzt nicht die Menschheit, aber in der Sammlung finde ich es schon gut.
Also ja, es ist schon sehr gut. Und kommen wir sofort zu. Nochmal kurz, ich bin mittlerweile auf dem Trend, dass ich keine, ich habe mein allererster Kickstarter, ich glaube, es war mein allererster, ich bin mir nicht sicher, war aber Dark Souls.
Ja.
Und das, also ich bin großer From Software Spiel, ich habe schon Demon's Souls gespielt, wirklich damals, PlayStation 3.
Das ist uralt, ja.
Was heißt uralt? Das war also wirklich das allererste relevante From Software Spiel, da hat noch kein Mensch darüber gesprochen. Und habe mir dann als Fanboy auch Dark Souls, war ich im Kickstarter drin und das war halt so mäßig gut. Ne? Und daher seitdem habe ich immer gedacht, ja gut, dann von allen Brettspiel-Versionen von irgendwelchen Videospielen einfach immer ein bisschen die Hände vorn lassen. Und wir machen es vielleicht einfach mal ganz kurz. Das ist eine hervorragende Umsetzung vom Slay the Spire als Brettspiel. Also wirklich alle sinnvollen Sachen, die man da anpasst, ob es die Lebenspunkte sind, natürlich Leute, ob es die Mechaniken sind, die Kartenspielmechaniken. Du denkst, es ist auf jeden Fall Slay the Spire das Brettspiel, aber mit genau den richtigen Anpassungen. Und die Frage stellt sich immer, also soll ich das jetzt spielen? Und was ist, wenn ich das Videospiel schon spiele? Der große Teil, der mir hier besonders gefällt, also ich hatte dir vorhin sogar noch gepostet, wir haben gerade eine Stunde vorher eine Partie zu dritt beendet hier. Und der Kooperationsmodus in dem Fall gefällt mir unglaublich gut. Ne? Also da hast du wirklich, also jeder kriegt quasi seine eigene Gegnerreihe.
Ja.
Und den Koop-Modus gibt es ja im Spiel, im Videospiel eben nicht. Und dann hast du halt wirklich eine unglaublich hohe Interaktion untereinander, ne? Weil du so viele Karten hast, die anderen beeinflussen. Du kannst Schaden auf die Gegner machen, mit denen deine Kollegen zu tun haben, mit deinen Partner zu tun haben. Wenn einer von euch stirbt, habt ihr verloren. Also es ist super sinnvoll, zusammen dort zu agieren, sich abzusprechen, wer nimmt was. Na, wenn du beim Händler bist, auch zu schauen, ey, wer kann besser was kaufen. Und das ist eigentlich so dieses Element, was ich, was dir das Brettspiel gibt, was das Videospiel dir einfach nicht gibt. Dazu kommt, dass es erstmal ein sehr mechanisches Brettspiel, Kooperationsspiel ist, was ich halt persönlich immer sehr mag, ne, großer Eons End-Fan, also mich interessiert so Story.
Ja, eher Story ist ja nicht
weniger,
vorhanden.
Nicht, bitte? Story ja, ist genau, da ist nicht vorhanden, ja. Genau. Es ist wirklich ein Koop, ja, Dungeon Crawler sagen wir nicht, ne, aber Koop. Ja, doch, eigentlich Dungeon Crawler Mechanik, ne? Du gehst da die Map entlang, so ein bisschen. Ja. Long story short, ich finde es super. Also bisher ist tolle Sache. Du hast Mechaniken, du hast auch so Unlocks von Achievements, dass du neue Karten dazu bekommst, vergleichbar mit dem Computerspiel, wenn du öfters spielst. Du hast eben genau die vier Helden, also die Charakterklassen, die du spielen kannst, die sich auch alle wirklich komplett unterschiedlich spielen, auch wie bei dem Computerspiel. Und es für mich ist das wieder mal so eigentlich der perfekte Inbegriff von easy to learn und hard to master. Also du kannst es relativ schnell erklären, obwohl es ja eben auch ein komplexes Spiel ist. Jetzt also bei BGG hat es ungefähr den gleichen Komplexitätsbewertung wie zum Beispiel dein Just for Robin Hood gerade. Also
ja,
3,0. Und wenn jetzt jemand dazukommt, ist es, wenn ich mich um alles andere kümmere, die Spielmechaniken, also das Kämpfen, das ist super schnell erklärt.
Ja.
Ne? Und du wächst dann, also das Schöne ist vor allem, du fängst ja auch bei Null an und die Leute wachsen dann ja mit dem Spiel über einen so einen ganzen Akt ja in die Mechaniken herein und verstehen immer mehr die Bedeutung der Mechaniken. Also das ist wirklich dafür, dass es eigentlich ein relativ komplexes Spiel ist, hat es so einen seichten, in Anführungsstrichen, Einstieg, insbesondere wenn einer das Spiel gut kann.
Soll ich jetzt mal ein bisschen negativ oder erstmal positiv weiter? Also ich finde es auch.
Nee, mach mal ruhig negativ.
Ja, ich mache auch noch negativ, keine Sorge. Also ich finde erstmal, was ich super finde, ist, es hat schönes Material, richtig tolles Material.
Oh ja.
Wenn du die Karten upgradest, die aus dem Computerspiel werden es kennen, es gibt Möglichkeiten, die Karten quasi zu verbessern. Wir haben Sleeves, die bedruckt sind. Das heißt, wir sehen quasi durch die eine Seite nicht durch und drehen die Karte darin um und haben dann quasi die aufgewertete Seite oben liegend. Und das ist sehr, sehr clever gemacht. Das ist richtig cool.
Sleeves sind mit dabei.
Sleeves sind mit dabei, auch schon bei der Basisversion. Ich habe tatsächlich auch noch die Spielmatten für die Charaktere und alles. Ja, wollte ich natürlich all in, ist ja klar. Braucht man nicht unbedingt.
Habe ich nicht, vermisse ich nicht.
Ja, sagst du jetzt. Aber dass das aus deinem Mund, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist komisch, ne?
Also Mr. All-In hier.
Mr. All-In, ja. Nee, aber wirklich tolles Material. Und was du eben schon gesagt hast, der Verwaltungsaufwand, da hatte ich ein bisschen Sorge vor, weil ich sag mal, das Computerspiel oder das Videospiel, das ist schon, ich würde sagen, auch komplex von den Mechaniken, weil auch Effekte auf den Angriff wirken und der rechnet dir das immer sofort aus, wie viel Schaden würdest du jetzt machen, wie viel Schaden wird der Gegner machen. Und sie haben es so gut heruntergebrochen, dass Sachen wie, ich sag mal, dass Gegner abgeschwächt werden oder verstärkt werden oder wir auch verstärkt oder geschwächt werden, dass das relativ einfach zu berechnen ist und der Verwaltungsaufwand ist wirklich so gering wie möglich gehalten. Da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat das richtig gut gemacht. Kann ich nichts gegen sagen, ist richtig gut. Auch die gesamten Effekte, die wir aus dem Grundspiel oder aus dem Videospiel kennen, sind hervorragend umgesetzt. Anstatt dass jetzt irgendwas zufällig bestimmt wird, wie im Videospiel würfeln wir und die Zahl können wir theoretisch sogar mit manchen Sachen auch manipulieren, da kommen so ein paar neuere Sachen rein. Das ist wirklich sehr clever gemacht und was das Spiel natürlich herausragend macht, ist die Asymmetrie bei den Charakteren. Wir haben 4 Charaktere und jedes dieser Charaktere hat ein eigenes Deck, ein eigenes Starterdeck, ein eigenes Deck, aus dem wir neue Karten reintun und auch tatsächlich eigene Mechanismen. Wir haben einen Orb-Typ, der immer wieder Orbs erschafft, wo er mit seinen Angriffen macht, aber auch seine Verteidigung. Es gibt eine, die wechselt ihre Zustände von aggressiv zu weniger aggressiv und so weiter. Eine arbeitet mit Gift, einer mit Stärke. Also gibt es viele verschiedene Sachen. Und was ich da extrem cool dran finde, was du eben schon erwähnt hast, ist dieser Kooperationsmechanismus, dass wir zusammenarbeiten. Und wie cool ist das bitte, dass wir diese völlig asymmetrischen Charaktere haben, damit aber zusammenspielen und es super funktioniert. Ich war sehr erstaunt und das ist auch der einzige Grund, warum wir dieses Brettspiel brauchen, ist, dass es zusammen echt viel Fun macht. Und ich frage mich da im Moment noch, wieso das Computerspiel nicht auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wir machen einen Online-Multiplayer. So, warum nicht? Vielleicht kommt es ja jetzt.
Kommt ja vielleicht jetzt.
Kommt ja,
weiß,
kommt ja Slay the Spire 2 noch raus demnächst, da bin ich dann auch sehr hyped drauf. Lass mich trotzdem noch die coolsten Mechanismen erklären, die vielleicht auch im Videospiel drin sind, die aber auch im Brettspiel super umgesetzt sind. Das eine ist die Karte, die ja so ein bisschen prozedural erstellt wird mit so, ich sag mal, wie nennt man das denn, mit so Plättchen. Und das heißt, der Weg oder die Wege, die wir bestreiten können, wechseln sich immer minimal. Und wir können am Anfang uns quasi für verschiedene Pfade entscheiden und gehen dann immer einen Schritt weiter. Und es gibt manchmal so Fragezeichenfelder, da passiert etwas, das wissen wir nicht. Es gibt Kampffelder, es gibt Minibosse, es gibt Lagerfeuer, wo wir uns ausruhen können. Es gibt Shops, wo wir Sachen kaufen können. Und wir können vorher uns so ein bisschen die Route machen. Das finde ich sehr gut umgesetzt im Brettspiel tatsächlich. Und ich sag mal, der Kern dieses Spiels, auch im Videospiel, ist das Deckbuilding. Du machst einen Kampf, ziehst 3 Karten, wählst eine davon gratis aus und fügst die deinem Deck hinzu. Und das ist ein so schöner Mechanismus, der mich immer schon total begeistert hat. Dieses, du versuchst daraus das Beste zu machen, so ein bisschen so ein Draft, könnte man schon fast sagen. Da kommen wir aber, da kommen wir nämlich jetzt aber auch zu einem Negativpunkt. Und das ist, das Spiel kann immens unfair sein. Es gibt Momente, da ziehst du nicht die Karten, die du brauchst, die du deinem Deck hinzufügen müsstest, oder du kriegst einfach keine vernünftige Kombo hin, weil du nur Müll ziehst. Oder weil die jetzt in dem Sinne, es gibt keine Müllkarten, aber sie passen einfach vielleicht nicht zusammen. Und da ist es so beim Videospiel, gut, dann verlierst du halt den Run vor dem ersten Boss. Ist kein Problem, spielst du 15, 20 Minuten, dann ist das Ding gegessen, dann sagst du, okay, war doof, mache ich einen neuen Run und dann läuft's richtig. Beim Brettspiel kann das aber sehr frustrieren, weil da sitzt du dann nicht 15, 20 Minuten, sondern sitzt eine ganze Stunde mit einem extrem beschissenen Deck und weißt, du wirst mit diesem Deck nicht weit kommen. Spielst so weit, bis du stirbst und denkst dann, boah, jetzt nochmal anfangen, dann dauert das nochmal 2-3 Stunden, wenn ich komplett durchkomme. Die Zeit musst du dann noch mitnehmen. Und das ist so der Hauptkritikpunkt, den ich habe, wofür das Spiel gar nicht so viel kann. Aber es ist manchmal so, dass man schon frustriert ist. Also es gab Partien, ich glaube, meine allererste Partie war es tatsächlich sogar, wo wir gesagt haben, boah, das hat jetzt irgendwie gar nicht so viel Spaß gemacht. Und wir waren uns schon gar nicht sicher, wollen wir das Spiel überhaupt behalten und haben es dann nochmal gespielt. Und der Run lief hervorragend. Wir waren sofort beim zweiten Endboss und hatten ein richtig gutes Deck und dachten, boah, krass, okay, heute hat es richtig gut funktioniert. Und dann habe ich mich erinnert, so war es eigentlich beim Videospiel auch. Auch beim Videospiel gab es Runs, die waren ziemlich früh zu Ende und es gab Runs, mit denen bist du einfach durchgerannt. Und da muss man sich drauf einlassen. Wir haben mittlerweile auch, ich glaube, wir haben 8 Partien jetzt gespielt. Wir haben auch schon den dritten Boss besiegt tatsächlich. Wir haben diesen Aufstiegsmodus freigeschaltet. Dann gibt es noch mehr Sachen und es gibt genug zum Freischalten. Also erstmal genug Content. Es gibt auch Achievements, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass man vielleicht da extra Karten freischalten kann, ähnlich wie bei Dorfromantik, dass man sagt, wenn du eine Stärke von 8 hast, dann schaltest du die Karte frei und fügst sie jetzt irgendwie diesem Stapel hinzu. Das hätte ich cooler gefunden. Aber das ist alles Meckern auf einem hohen Niveau. Ich würde sagen, das Spiel wird extrem gehypt aktuell. Wer das Videospiel nicht kennt, ich glaube, den kann das Spiel komplett wegflashen. Und wer das Videospiel kennt, der bekommt das, was er erwartet. So hätte ich das formuliert.
Übrigens stimme ich zu, ne? Also das kann unglücklich laufen einfach. Oder eben sogar positiv, ne? Wir haben eine Partie gehabt, da haben wir zu dritt gespielt, da haben vor dem ersten Boss dann beide auch das goldene Ticket gehabt. Ja. Ne? Und das ist so, du hast in diesem Stapel gibt es eine Karte und das ist ein großer Stapel. Und wenn du das ziehst, kriegst du eine besonders starke Karte. Und im Gegenzug dazu kannst du natürlich einfach Pech haben und das, was du beschrieben hast, kann eintreten. Im Zweifel würde ich sagen, da immer dann doch irgendwo abbrechen oder so.
Ja, aber das ist auch schade. Das ist auch blöd.
Weil
man muss sagen, das Spiel lebt ja auch davon, dass du stirbst. Es ist ein Roguelite. Ne? Das heißt, du schaltest dir immer mehr und mehr Sachen frei, indem du immer wieder stirbst. Und Da muss man durch. Also man muss wissen, okay, dieses Spiel ist dazu gemacht, dass du immer ein bisschen besser wirst. Das heißt aber, du brauchst auch eine gewisse Zeit, die du da rein investieren musst. Na, aber wenn man das weiß, mir hat es große Freude gemacht. Wir nehmen es jetzt auch, wir nehmen es uns jetzt auch wahrscheinlich für einen Urlaub vor. Das wird super. Also wir werden das einige Male sicher spielen, wenn wir jetzt so viel Zeit haben. Und ist auch so ein Ding, das kann man auch locker flockig einfach spielen. Das ist nicht super anstrengend. Klar, du versuchst ein gutes Deck aufzubauen, aber wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, konzentrierst du dich eben auch nur noch darauf. Und das ist halt eine echt gute Sache. Ja, finde ich auch.
Ja, toll. Ich glaube, man wird auch immer schneller mit den Partien, die man spielt. Ne?
Also für die erste Partie waren wir, glaube ich, beim ersten Boss und wir haben 1,5 Stunden gespielt und ich dachte, boah.
Ja, ihr zählt leider nicht.
Ja, aber 1,5 Stunden für den ersten Boss.
Okay, ja gut.
Das ist sehr, sehr lange.
Das stimmt.
Und wir kannten das Spiel ja eigentlich schon. Wir kannten ja theoretisch das Spiel. So, und jetzt haben wir mittlerweile, sind wir nach 1,5 Stunden durch alle 3 Bosse durch. Also das ist, ja, du wirst schneller. Du wirst schneller. Auch davon sich nicht ermutigen lassen.
Und was ich auch, also erstmal schönes Insert übrigens,
also
gut, macht das Leben einfacher, also der Verwaltungsaufwand, wie du sagst, ist sehr gering und ich finde, es lässt sich sogar relativ gut abspeichern, auch zwischen den Bossen, wo wir, haben wir zum Beispiel vorhin einfach dann auch ein Foto gemacht von der Map, so einmal kurz, dass du sagst, alles klar, wissen wir, wo wir morgen weiterspielen können.
Ja, gelungenes Spiel, kann man sagen. Gut.
Kann man, also auf jeden Fall, ganz großer Titel, ist den Hype wert, / gerechtfertigt.
Ja, definitiv, kann man so sagen. Ein Spiel, was vielleicht nicht so gehypt ist, aber zur Messe es war vielleicht, ich weiß nicht. Ist ein Tsuchi-Titel mittlerweile noch gehypt? Wladimir Tsuchi, bekannt durch das grandiose Underwater Cities. Prager Capodregni, Pulsar 2849. Das sind so die 3 Titel, wo ich sage, die sind herausragend. Dann hat er ein paar gute.
Das war zur Messe gehypt. Also beziehungsweise nicht gehypt, aber es wurde erwähnt als Titel, was man sich anschauen sollte.
Evacuation.
Und nach der Messe hat man nie mehr was von gehört. Genau, es geht um Evacuation.
Ja, Evacuation, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte noch nicht drüber gesprochen. Ne? Ich hatte es nur kurz, glaube ich, mal erwähnt, dass ich spiele. Und ich kann schon vorher sagen, es hat jetzt die 5-Partien-Marke nicht knacken können. Das ist sehr traurig. Und es gibt kein Spiel, was ich in der letzten Zeit so gerne mehr gemocht hätte als dieses Spiel, leider. Sagen wir es mal so, wie es ist. Worum geht's? Es ist ein Tsuchi-Titel, ein klassisches Hard-Euro-Game, also wirklich auf einem Expertenniveau. Und ich muss auch sagen, auch wenn es beim Weltrating nur bei einer 4 steht, also für mich, nicht von den Regeln, aber vom Innenspiel der Komplexität, ist es eins der schwersten Spiele, tatsächlich, die ich bisher gespielt habe, die mir auch am schwersten fallen. Da, die Regeln gehen vollkommen klar, aber dieses Spiel ist knallhart. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Worum geht's? Die Erde ist irgendwie nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb versuchen wir, zu einem neuen Planeten zu evakuieren und müssen dafür immer wieder zwischen diesen zwei Planeten hin und her switchen, müssen die Anlagen, die Bevölkerung von dem alten auf den neuen Planeten transportieren und müssen dabei aber immer unsere Ressourcen im Blick haben, weil der Clou ist, die Ressourcen sind getrennt zu betrachten. Du hast Ressourcen auf dem alten Planeten und du hast Ressourcen auf dem neuen Planeten. Möchtest du auf dem neuen Planeten etwas machen, musst du die Ressourcen bereits auf dem neuen Planeten haben. Das ist ein sehr, sehr cooler Kniff, der es aber extrem schwer macht. Aber da kommen wir noch nicht zu einem Problem, weil das finde ich wirklich herausragend, dass du kannst du so Raumschiffe kaufen und mit denen kannst du immer wieder Sachen rüber transportieren und baust natürlich langsam auf dem neuen Planeten so ein bisschen die Zivilisation wieder auf. Heißt, wo du am Anfang auf dem alten Planeten deine ganzen Produktionsstätten hast und dein ganzes Einkommen auf dem alten Planeten hast, bekommst du im Laufe des Spiels auf dem neuen Planeten eher die Sachen und hast dann auf dem alten wiederum nichts mehr. Und das hat eine sehr coole Dynamik und ist natürlich auch sehr thematisch umgesetzt. Und macht eigentlich auch Spaß. Gibt dann immer wieder verschiedene Sachen, die erfüllt werden müssen. Die Bevölkerung möchte natürlich sich ernähren. Dafür müssen wir dann Sachen haben. Wenn wir das nicht tun können, dann bekommen wir so einen Strafzettel, könnte man jetzt salopp gesagt sagen. Und der tut nachher richtig weh. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, aua, das Spiel gefällt mir leider nicht mehr. Man könnte jetzt meinen, bei einem Eurogame der Komplexität startest du rein, weißt gar nicht, was abgeht und in der nächsten Partie wird es viel besser. So war es auch. Aber in der dritten und vierten Partie wurde es wieder schlechter. Und ich dachte mir so, ey krass, das ist frustrierend. Wie kann das denn sein? Warum bin ich denn jetzt so scheiße? Das liegt daran, dass tatsächlich das normale Spiel eine Siegbedingung hat. Und das ist, transportiere alle Sachen, die du auf dem alten Planeten hast, auf den neuen Planeten und habe eine Produktion von 8 von allen 3 Gütern, die es gibt. Da sind wir in allen Spielen nicht annähernd rangekommen. Das kann man jetzt schon mal so dazu sagen. Das heißt, per se sagt dir das Spiel eigentlich schon, okay, das war jetzt nicht so gut. Und für alles, was du nicht geschafft hast, ziehen wir dir jetzt von der Leiste oder von der Produktionsleiste auf dem neuen Planeten, wo du am wenigsten hast, jedes Mal für jedes Ding, für jeden Strafzettel einen Punkt nochmal ab. Das heißt, es gab Partien, da bist du dann wieder bei 0 rausgekommen. Das heißt, du hast die ganze Zeit gespielt und hast nachher quasi nichts gehabt. Es gab Partien, da wie heute, da hat dann meine Freundin gewonnen mit einer Produktion von 2 oder von 3 und ich hatte 2. Da war aber auch keine gute Runde heute. Es gab auch welche, da waren wir auch recht knapp. Ja, aber das hat erstmal ein schlechtes Gefühl, wenn du weißt, okay, das Spiel so, wie du es eigentlich gewinnen solltest, hast du nicht geschafft und du kriegst jetzt so viel abgezogen, sodass du eigentlich schon fast wieder gegen Null gehst. Das mag daran liegen, dass wir schlecht sind oder dass wir zu viel Bauchspieler sind, das kann gut sein. Ich denke, das ist bei Eurogames ja auch nochmal ganz entscheidend, ob einem das Spiel liegt oder nicht. Aber das ist schon mal etwas ärgerlich. Es gibt dann auch noch die Geschichte, dass wir auch für unsere Aktionen teilweise bezahlen müssen. Wir haben immer 2 Aktionen frei und danach müssen wir Energie bezahlen, um weitere Aktionen in einer Runde ausführen zu können. Wir haben aber nur 4 Runden. Und das tut auch wiederum sehr weh, weil die Energie brauchen wir auch, um die Raumschiffe von dem einen Planeten zum anderen zu transportieren und so quasi dem Sieg nachher näher zu kommen. Also es ist einfach ein, ich würde sagen, es gibt kein mangeligeres Spiel mehr als dieses Spiel.
Und aber ist es deshalb schlecht?
Nein, das ist nicht schlecht. Ja, okay, das ist nicht schlecht. Das ist ein gutes Spiel, was mir aber dadurch nachher keinen Spaß mehr macht. Und das ist das Problem. Ich würde sagen, es ist weitaus besser als Woodcraft zum Beispiel oder andere oder Messina. Ich mochte Woodcraft auch.
Schon mal sehr gut.
Ich mochte Woodcraft auch, aber ich finde Woodcraft ist immer noch das schlechtere Prager. Aber gut. Ich finde das Spiel deutlich ausgereifter als Woodcraft. Ich finde zum Beispiel bei Woodcraft hast du diese Personen, diese Elfen, die du dir anleierst, die bringen dir nicht viel. Also wenn du komplett auf diese Elfen gehst, weiß ich nicht, dann wirst du das Spiel, glaube ich, nicht gewinnen. Bei Evacuation habe ich das Gefühl, er hat sich schon viel überlegt, aber an einigen Ecken, da hat es noch so ein bisschen der Feinschliff gefehlt, dass es sich nachher auch schön angefühlt hat. Das ist ein Spiel für diejenigen, die sagen, boah, ich brauche eine Herausforderung, alles mir zu einfach, ich möchte mich da reinfuchsen und ich spiele so lange, bis ich das hingekriegt habe. Nur dann ist das Problem, wenn ich das irgendwann mal geschafft habe, was ist dann der Reiz des Spiels noch? Und das ist so das Ding nachher, wo ich mir denke, okay, da stinkt es dann zum Beispiel.
Das ist ja ein typisches Eurogame. Also ich kann die Logik nicht so nachvollziehen.
Nicht. Das ist nicht. Zum Beispiel in Inventions, was ich ja auch herausragend finde.
Okay, es ist ein Eurogame und es geht ja dabei darum, deine Züge zu maximieren, besser zu werden. Ja. Und es sind ja in der Regel auch schon Spiele, die man da gegeneinander spielt. Und mein Ziel ist es, besser zu sein als mein Gegenüber.
Ja.
Die erfolgreicheren Spiele, und da hast du ja recht, sind die Spiele, die das machen, indem sie einem möglichst viele Glücksgefühle geben. Also möglichst viele, jeder Zug fühlt sich irgendwie gut an und der eine fühlt sich ein kleines bisschen besser an als der andere. Mhm. Aber, und jetzt würde ich, so wie du es beschreibst, das Spiel ja als das Gegenteil davon wahrnehmen. Ja. So, jeder Zug fühlt sich schlecht an, was ist das kleinste Übel?
Ja, so will ich auch nicht sagen, aber es ist so, insgesamt weißt du, okay, du hast einfach viel zu wenig Aktionen. Wie schaffst du das Beste daraus zu machen? Also es ist, wie du sagst, das ist das Gegenteil von diesem, ich versuche das Beste daraus zu machen, bleibt, aber dieses, ich habe so viele gute Optionen, weil ich keine Ahnung, das kann man nicht so gut beschreiben. Ich mag's. Also ich finde die Idee und die Umsetzung eigentlich auch gut, aber es kommt bei mir dann keine Freude mehr auf. Und das ist sicherlich dann auch ein persönliches Problem.
Okay, also du würdest sagen, Game Design technisch gar nicht so verkehrt. Also das ist ein cooles Ding, aber deins ist es einfach nicht, weil du diese Art des Designs nicht magst.
Ja, und weil ich mich nicht verbessere. Das mag an mir liegen, aber ich sag mal, in den anderen Eurogames, die ich jetzt, und ich habe viele Hard-Eurogames jetzt gespielt, ob es jetzt ein Inventions ist von Lacerda oder ein Kanban oder ne, gibt genügend Beispiele. Da werde ich besser. So, da werde ich zumindest minimal besser. Und das habe ich hier überhaupt nicht erlebt. So, und das liegt vielleicht auch daran, dass wir dann wieder ein paar Wochen Zeit dazwischen hatten oder so. Aber mir fehlte jetzt doch nach 4 Partien so ein bisschen das Erfolgserlebnis, wo es Klick gemacht hat und ich gemacht habe, aha, so mache ich das. Das habe ich nämlich gedacht in der dritten Partie und ich dachte, okay, heute mache ich so. Und dann habe ich mein Raumschiff schön gepackt, habe die Sachen rübergefahren und merkte, oh, scheiße, jetzt fehlt dir ja da was. So, und das hast du ja nicht bedacht. Und ich dachte so, nee. Also wenn es nach 4 Partien noch nicht annähernd Klick macht, dann bin ich entweder zu doof oder das Spiel ist zu hart. Ich weiß es nicht. Na? Aber ich denke, es könnte dir auch gefallen. Also ich finde es auch nach wie vor ein gutes Spiel. Also es ist definitiv der beste Tsuchi seit langer Zeit. Aber jetzt ist die Zeit, dass es einen neuen Besitzer findet bei mir.
Aber wo würdest du es in der Tsuchi-Bestenliste ranken, wenn du es ein bisschen objektiv jetzt versuchen würdest zu bewerten, wenn du sagen würdest,
Also ich habe tatsächlich heute Morgen oder heute Nachmittag haben wir Underwater Cities nochmal gespielt und muss sagen, dass ich das ja herausragend finde. So, Praga Kaput Regni ist definitiv auch davor. Und dann Pulsar 2849 auch. Und dann wird es ja schon recht dünn. Was hat er denn sonst für großartiges Spiel rausgebracht? Ich fand es zum Beispiel besser als das Shipyard. Auch wenn ich das auch ganz nett fand. Das habe ich letztens auch beim Spieltreff bei uns gespielt. Das fand ich auch ganz nett. Auch ganz gut. Aber Ja, ich finde es auch besser als
Woodcraft. Ja,
finde ich. Aber ich war auch nie ein riesen Woodcraft-Fan. Ich finde, Woodcraft ist so ein bisschen zu viel von den anderen Spielen inspiriert. Und ich finde, dass Evacuation jetzt so ein bisschen Underwater Cities in härter ist. Nochmal so ein bisschen. Na, mit anderen Mechanismen, logisch. Ja, aber dieses Ressourcenmanagen und so, das kommt so ein bisschen in die Richtung eher. Ja. So sieht's aus. Jetzt macht der Stefan das Fenster auf, das oder zu, okay, ja. So, eine kurze Stimme aus dem Off. Nicht erschrecken. Die Folge endet hier an dieser Stelle und wird an der gleichen Stelle nächste Woche weitergeführt. Wir haben uns entschieden, die Folge in zwei Teile aufzuteilen, da sie auch recht lang geworden ist, wir auch eh die Ferienzeit im Moment haben und es da sowieso nicht schaffen, jede Woche eine Folge zu produzieren. Von daher, ja, wünschen wir euch erstmal an dieser Stelle aus dem Off auch mal eine schöne Spielezeit und hoffentlich gutes Wetter. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann bei dieser spannenden Gespielfolge weitergeht.